Ich fand einmal eine Grafik, die habe ich mir aufgehoben, die möchte ich dir gerne zeigen. Sie zeigt einen nicht mehr ganz so jungen Mann, der auf eine Box zugeht, da steht drauf Beschwerden, ja, und das, was er da reinschmeißt, ist sein Lebenslauf. Fand ich irgendwie witzig, obwohl das ja eigentlich gar nicht so witzig gemeint ist. Passiert leider, ja. Diesen Mann, den gibt es ja nicht, also jedenfalls, ich spreche jetzt über keine konkrete Person, aber man kann sich denken, wenn man diese Grafik sieht, ja, irgendwie ist ein wichtiger Teil seiner Lebenslandschaft nicht ins Blühen gekommen. An irgendeiner wichtigen Stelle vertrocknete der Sinn. Und das passiert nicht nur ausgedachten Personen, das passiert womöglich auch uns. Und es geht heute in der Predigt um einen Menschen, dessen Name in die Geschichte des Volkes Gottes eingegangen ist. Und dieser Mensch steht für Erfahrungen, die damit zu tun haben, wie es sich anfühlt, dass etwas nicht ins Blühen kommt und wie es sich anfühlen kann, wenn etwas dann doch ins Blühen kommt. Und jetzt sprach ich gerade von einem Menschen aus der Geschichte des Volkes Gottes. Ich möchte hier mal etwas vorlesen, ein Zitat. Ich las es diese Woche. Da geht es um das Thema Geschichte. Hört es euch mal an. Da schreibt jemand, also das ist Eugen Rosenstock-Hüssi, der schreibt: Die Menschheitsgeschichte ist in Namen dargestellt und in Namen geschrieben. Manchen ist das nicht objektiv und faktenhaft genug. Sie reduzieren die großen Namen der Vergangenheit zu Staub und Asche. Das nennen sie dann wissenschaftliche Geschichtsschreibung. Doch die ganze Bedeutung von Geschichte liegt einzig in dem Beweis, dass auch lange vor uns Menschen gelebt haben, die kennenzulernen wichtig ist. Dass auch vor uns Menschen gelebt haben, die kennenzulernen wichtig ist. Und darin sieht er den Sinn von Geschichte. Und es gibt einen Menschen in der Bibel, von dem ich denke, ihn kennenzulernen ist wichtig. Und das hilft uns. Und es lohnt, ihn kennenzulernen. Und ich selber könnte fast sagen, ich habe schon eine quasi persönliche Beziehung zu ihm, weil er mich immer wieder inspirierte. Es geht um Abraham. Der kann einem helfen, die eigene Lebensstory auszurichten. Auf das Gute, auf das Schöne, auf das Blühen hin. Und von Zeit zu Zeit brauchen wir das alle. Ich stieß kürzlich auf einen Abschnitt aus der Bibel, der mit ihm zu tun hat, der ließ mich wieder aufmerken. Und ich möchte uns kurz vor Augen führen, dass Abraham das bohrende Gefühl der Unzufriedenheit kennt. Wenn du jetzt schon 150 Jahre Christin oder Christ bist, dann werde ich dich jetzt langweilen. Aber wenn hier einer sitzt, der Abraham nicht so gut kennt und seine Frau Sarah, dann hat es sich schon gelohnt, noch mal kurz vor Augen zu führen, was ist denn eigentlich so ihre Frage gewesen? Also sie waren bis ins hohe Alter kinderlos geblieben. Und das hat sie ziemlich geschmerzt. Und irgendwann kommt Gott zu ihnen, da waren sie 75, also Abraham war 75, Sarah 10 Jahre jünger. Und Gott sagt ihnen: Ich kenne euren Wunsch und ich werde ihn erfüllen und ihr bekommt Kinder und ich mache eine ganz große Story aus eurem Leben. Okay, und dann passiert jahrelang nichts. Ja? 11 Jahre lang passiert nichts. Und dann ist Abraham 86, ne? 75 plus 11, 86. Und dann kommt Gott wieder und sagt: Abraham, ich habe ein großes Versprechen für dich. Ich habe richtig was Gutes vor und ihr werdet Eltern. Und selbst da bricht es schon aus Abraham heraus. Ich habe es in meiner letzten Predigt mit einem Satz zitiert, wo er sagt: Was willst du mir schon geben, Jahwe? Also so ganz knochentrocken, knochentief enttäuscht. So. Und dann, 14 Jahre später, ne, rechne, wie alt ist Abraham jetzt? Ja, gefühlt 5700 Jahre alt, nein, 99, aber das reicht auch, kommt Gott nochmal und sagt, Abraham, du wirst gesegnet sein von mir. Ich habe Großes mit dir vor, ihr werdet Eltern. Also es klingt wirklich ein bisschen lächerlich. Ne? So, und in dieser Situation, ne, Gott wiederholt sein Versprechen jetzt zum dritten Mal. In diese Situation steigen wir jetzt ein. Ich lese nicht das ganze Kapitel, aber quasi so den Anfang und das Ende. 1. Mose 17, wenn du Lust hast und Zeit hast, liest du das heute mal. 1. Mose 17. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Dieses Wort Allmächtige heißt El Shaddai. Man ist nicht ganz sicher, heißt es der Allmächtige oder der Überfließende? Such dir was aus. Ich bin Gott, der Allmächtige. Geh deinen Weg vor mir und sei ganz. Ich mache dich sehr fruchtbar und lasse Völker aus dir entstehen. Könige werden von dir abstammen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht nieder und lachte. Ist doch schön erfrischend, oder? Schön ehrlich, ne? Und er lachte. Also, dieser Erfahrung wollen wir uns mal heute widmen. Wenn ich an das Alte Testament denke, oder manche nennen es auch etwas würdigender das Erste Testament, dann lassen sich viele Möglichkeiten entdecken, es vom Neuen Testament zu unterscheiden. Ja, Altes Testament, Neues Testament. Ein Unterschied, der mir mal auffiel, ist der Umstand, dass die Sprache des Neuen Testamentes manchmal an bestimmten Stellen sehr theologisch und sehr anspruchsvoll ist. Ja? Man denke nur an Paulus, so ein Ein-Mann-Think-Tank, ne? Der hat ganze Theologien entworfen und das ganz meisterhaft zur Sprache gebracht. Ich mag das eigentlich, nur manchmal, da brauche ich die Lebensgeschichten des Ersten Testaments, wo ich so völlig normale, durchschnittliche, also scheinbar durchschnittliche Menschen antreffe und wo ich dann nicht ständig aufgefordert werde, so ein Argument mitzudenken oder ganz scharfsinnig dabei zu bleiben, sondern wo es ums gelebte Leben geht. Ja? Wo es ums gelebte Leben geht, wo mir normale, bodenständige, aber auch leicht verwackelte Biografien erscheinen und begegnen, wo ich denke, ja, das kommt mir entgegen. Ja? Leicht verwackelte Biografien, wo kenne ich mich auch mit aus. Und wir können das auch so ein bisschen raushören, wie das so im Ersten Testament oft zugeht, wenn nämlich Gott zu Abraham sagt, geh deinen Weg vor mir. Geh deinen Weg vor mir. Also mit anderen Worten, geh deinen Lebensweg einfach weiter. Ja? Und behalt mich im Blick. Das ist keine große Theologie. Ja? Das ist nichts Scharfsinniges, so von wegen, ah, das muss ich jetzt erstmal verstehen. Sondern Gott sagt, geh deinen Lebensweg einfach weiter und behalt mich im Blick. Jemand hat mal gesagt, ich zitiere ihn mal, wirkliches geistliches Leben kann man nicht abspalten von der Welt der Moleküle, der zu zahlenden Rechnungen und dem Müll, der rausgebracht werden will. Ja? Und das meine ich mit diesem gelebten Leben, wo wir mitten im Alltag stehen und auch den Alltag erfahren als einen Ort, in dem Gott gegenwärtig sein will. Und wenn wir Alltag hören und Alltag denken, dann begegnet uns das eigentlich wie etwas, was, also so ein Zeitraum, ein Ort, wo wir funktionieren müssen. Ja? Und wo das Leben so leider den Glanz verliert. Aber ist das so? Und bei Abraham sehen wir, dass er seinen Alltag lebt, seinen Lebensweg mit Gott weitergeht und darin mit immer mehr von Gott in Berührung kommt. Ja? Und das finde ich verheißungsvoll, dass er darin mit immer mehr von Gott in Berührung kommt. Wir haben ja schon Gott gehört, ich fand diesen einen Satz auch bezeichnend, da, nachdem er das hörte, das dritte Versprechen, das Gott ihm gibt, das ist ja immer dasselbe geblieben, aber zum dritten Mal, da huldigt Abraham Gott, er fällt nieder, er betet an und gleichzeitig lacht er. Und das kann ich wirklich gut verstehen. Das ist ja kein spöttisches Lachen. Gott wird ja von ihm nicht ausgelacht, sondern dieses Versprechen in Kombination mit ihm selbst, das ist lächerlich. Ja, das ist so, als würde Gott zu mir kommen, der ich die 50 geknackt habe und sagen, Carsten, ich mache aus dir ein Teenie-Idol. Ja. Und man würde dich über Deutschland hinaus kennen und ich würde es hören und sagen, Gott, danke, aber das ist lächerlich. Wie kann ich das Projekt unterstützen? Soll ich mal meine Haare färben? Ja, ich fange mal mit Haare färben an. Und also so ähnlich reagiert Abraham, der sagt, der stellt sich einfach vor, wie seine 99-jährige hochschwangere Frau so im Watschelgang auf ihn zukommt und er sagt, das geht einfach nicht. Das ist ein bisschen lächerlich. So. Und doch kommt Gott und sagt, ich bin El Shaddai. Ich bin überfließend. Mir steht alles zu Gebote. Geh deinen Weg vor mir und bleib ganz. Abraham, sei ganz. Und du denkst jetzt vielleicht, steht da wirklich, sei ganz? Habe ich so noch nicht gelesen. Es gibt Übersetzungen, die schreiben dann, sei rechtschaffen oder sei fromm. Und du fragst dich vielleicht auch, wenn du hörst, mich hörst, sei ganz, ist das vielleicht so ein bisschen neuzeitlich interpretiert, so lebe ganzheitlich? Ich möchte mal einen sehr namhaften Ausleger zitieren. Er schreibt, rechtschaffen oder fromm geben das hebräische Wort nicht genau wieder, das weder einen moralischen noch einen religiösen Klang hat, sondern bewusst profan ist, aus dem Leben gegriffen. Deswegen ist es möglichst nah an dem hebräischen Wort zu übersetzen und sei ganz. Also, und er schreibt dann noch, auch wenn das fremd klingt. Und dann muss die Frage lauten, was ist denn jetzt gemeint mit ganz? Und darauf möchte ich so ein bisschen eingehen. Was mag Abraham gedacht haben und was meint Gott gemeint haben, wenn er ihn auffordert, sei ganz? Vielleicht dachte Abraham, so sei ganz, ich weiß Gott, was du meinst, also warum du das sagst, weil mein Leben vielleicht ein Teilerfolg ist und doch kein ganzer Erfolg. Oder weil nach diesen ganzen Erfahrungen mit meinem Leben und auch mit dir, Gott, mein Vertrauen so langsam in seine Einzelteile zerfällt und nicht mehr ganz ist. Oder weil es nach diesen ganzen Erfahrungen, Gott, die ich mit dir gemacht habe, es echt nicht mehr leicht fällt, dir ungeteilt zu folgen. Abraham sei ganz. So, wie nenne ich eigentlich diese Predigt? Die hat einen Titel. Ich nenne diese Predigt ein ganzes halbes Glück. Habe ich natürlich, die Frauen unter uns werden das wissen, habe ich einem schönen Buchtitel entlehnt. Ein ganzes halbes Glück, wenn Gott uns bittet, ungeteilt zu bleiben. Es ist nämlich möglich, dass auch Gott uns mit diesen Worten sei ganz begegnen kann und vielleicht auch möchte, gerade auch wenn wir unser schönes Leben oder unser ganzes Leben gar nicht mehr erkennen. Wenn wir merken, dass auch unser Vertrauen irgendwie droht, in die Einzelteile zu verfallen. Und es nicht leicht ist, ihm gegenüber, Gott gegenüber ungeteilt zu bleiben. So, ich möchte mal auf Bereiche eingehen, die es uns schwer machen können, ungeteilt zu bleiben, ganz zu bleiben. Keine halben Sachen habe ich das genannt, was uns das Ganzsein erschwert. Ein erster Gedanke, Idealvorstellungen von einem guten Leben. Also für Abraham und Sarah war Kinder bekommen ein Must-Have. Ja, das war schon fast eine öffentliche Demütigung, wenn man damals keine Kinder bekommen konnte oder keine Kinder hatte. Und abgesehen davon, sie hatten einfach den Wunsch, sich um so ein kleines Kind zu kümmern und ja, alles sehr richtig und natürlich, aber der wurde nicht wahr, der Wunsch. Unsere Wundenstellen mögen anders aussehen, ne? So was weiß ich, alle haben einen Partner, nur ich nicht. Oder alle haben einen tollen Beruf, nur ich nicht. Alle haben eine tolle Familie, die da ist und unterstützt, nur ich nicht. Alle haben Gesundheit, nur ich nicht. Also irgendeine wunde Stelle im Leben mag sich finden. Du weißt, was dein Traum ist. Der droht, in seine Einzelteile zu verfallen. Und also Idealvorstellungen von einem guten Leben machen es einem oft schwer. Wie gehen wir dann damit um, wenn das Leben nicht so ideal daherkommt? Vom Glauben her gesehen könnte es als ein Glück betrachtet werden, vertrauen zu können. Ja? Die Bibel erklärt die Haltung des Vertrauenkönnens als ein Glück, weil sie einen mit Gott in Verbindung bringt. Aber das begegnet einem dann nicht als Glück. Ein weiterer Umstand, der es einem schwer macht, der Glaube an einen guten Gott. Ja? Also die Rechnung oder die Gleichung ist recht einfach. Ein guter Gott, der gut für mich sorgt, ja, lässt auf der anderen Seite der Gleichung ein gutes Leben entstehen. Ne? Ein guter Gott, der gut sorgt, ergo ein gutes Leben. Aber ist das immer so? Was machen wir, wenn wir den Eindruck gewinnen, dass Gott uns etwas vorenthält, was wir ganz dolle brauchen? Ne? Dann kommen Menschen, und ich zähle mich zu ihnen, ich habe diese Erfahrung mehr als einmal gemacht, wenn ich den Eindruck gewinne, Gott, du hältst mir etwas Wichtiges vor, dann enthalte ich Gott vielleicht auch etwas Wichtiges vor, nämlich mein Vertrauen, ja? Oder meine Zuneigung. Ne? Wenn du mir was vorenthältst, halte ich dir auch was vor, nämlich mich. Ja, das passiert. Oder wenn wir sagen, Gott, du hältst das, was ich brauche, zurück, dann sind wir eben auch ein bisschen zurückhaltender. Ne? Dann kündigen wir nicht gleich, aber es wird alles so ein bisschen freundlich distanziert. Ja? Wir brechen nicht ab mit dem Glauben, aber das, was der Kern des Glaubens ist, nämlich Vertrauen, ja, das fällt dann schwer oder wir sind dann auch unter Umständen bereit, es einzustellen. So, der Glaube an einen guten Gott. Nächster Gedanke, Plan B, Hauptsache Lösungen. Abraham hat ja so ein Versprechen bekommen, aber dann passiert lange nichts. Ne? 11 plus 14 sind 25 Jahre. Das ist lang, das ist ein halbes Jahrhundert. So, wenn... Ja. Es ist ein ganzes Jahrhundert, um mal beim Stil meiner Predigt zu bleiben. Ne? So. Abraham entscheidet sich dann in Absprache mit Sarah. Die hatte nämlich den Gedanken für einen Plan B. Und also diese ganzen patriarchalen Gesellschaften hatten damals auch Nebenfrauen. Und Sarah sagt, du gehst dann einfach zu meiner Dienerin Hagar und zeugst mit ihr ein Kind. Und die damalige Auffassung macht es möglich, dass dieses Kind dann das Kind von Sarah und Abraham war. Okay, also er geht dann zu ihr, zu Hagar, zeugt ein Kind, Ismael. Und das löst aber enorme Spannungen aus. Die zwei Frauen kriegen sich so in die Haare, dass buchstäblich Hagar in die Wüste gejagt wird und Ismael konnte sie gleich mitnehmen. Das ist also hart. Wie kann man sowas machen? Aber es passiert. Und warum ich das jetzt als Plan B bezeichne, also in unserer Gesellschaft, in unseren Berufen werden wir darauf trainiert, so die Macher unseres Lebens zu sein, die Manager unseres Lebens und die Dinge auf den Weg zu bringen. Nach Lösungen zu suchen oder ins Umsetzen zu kommen. Ne? Es funktioniert nicht, warte mal, dann machen wir es so. Das ist nicht gleich schlecht, aber auf Biegen und Brechen, dem eigenen Glück nachzuhelfen, das kann das eigene Leben unter Umständen auch sehr kompliziert machen. Ich habe es erlebt. Ich habe Leute getroffen, die mir gesagt haben, es musste jetzt einfach klappen, es war scheinbar nicht die beste Entscheidung. Ich weiß aus meiner Seelsorge, dass ich vor Menschen saß, da hat mir eine Frau gesagt, ja, ich musste heiraten. Und ich sagte, ganz vorsichtig, ihn? Ihn? Ja. Versteht ihr? Wenn es klappen muss. Einen weiteren Gedanken habe ich noch, ein Leben in der Ablenkung. Ich wünschte, ich hätte jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil vielleicht predige ich noch mal ein anderes Mal darüber, aber es sind nicht nur unerfüllte Wünsche, die uns in ein geteiltes Leben bringen, sondern es ist auch unser gesellschaftliches Umfeld, was nicht gerade eine Hilfe dabei ist, ganz zu bleiben, fokussiert zu bleiben, im Vertrauen zu bleiben. Kein Mensch kommt als Zuschauer auf die Welt, aber viele werden es. Kein Mensch kommt als Konsument auf die Welt, aber viele werden es. Was meine ich damit? Wir werden in unserer Zeit jeden Tag und ohne Ende eingeladen, uns in die Arme des Durchschnittlichen fallen zu lassen. Ja? So, komm, unterhalt mich. We love to entertain you. Erkläre ich das zum Problem? In gewisser Weise schon. Die Dosis macht das Gift. Immer wieder 24/7 die Einladung, komm, gib dich den nächstbesten Ablenkungen hin. Nur mal hier kurz, nur mal hier da. Und es führt unter Umständen zu einem Leben, das so unbedeutend und banal droht zu werden. Aber Hauptsache, wir lassen uns unterhalten. Und dann zerfällt das Leben in viele kleine Ablenkungen und in erschreckende Mittelmäßigkeit und in einen immer schwächer werdenden Glanz. Und das mag ich dir zusagen, obwohl ich dich vielleicht gar nicht kenne. Auf deinem Leben liegt ein großer Glanz. Das behaupte nicht ich, sondern Gott, der gesagt hat, du sollst leuchten. Aber dieses permanente Abgelenktsein und noch was und hier mal kurz und da mal kurz und nur mal kurz googeln und das macht unser Leben stumpf. Genauso ist es auch mit dem Erwerben von Dingen. Ja? Nur mal kurz gucken, wo ist das Angebot? Das hält uns alles auf Trab und ich weiß, wovon ich rede. Und ich habe genug davon, ich habe satt. Ich kann dir aber nicht versprechen, ob ich nicht doch damit weitermache. Aber wir geben uns heute einfach mal Mühe. Ja? Ich lese dir mal einen Satz vor, den habe ich entdeckt. Wir entwickeln uns zu Menschen, für die das Ritual des Einkaufs die neue Liturgie darstellt. Das Kaufhaus die neue Kathedrale ist. Und der Werbeprospekt, die neue Heilige Schrift? Hey, hör mich an, will ich irgendwas schlecht machen? Ich will irgendwas in meinem Leben gut machen. Ja? Und ich muss wissen, wie ich das schaffe. Also, wir werden als Menschen entweder kleiner oder größer. Alternativen dazwischen gibt es nicht. Entweder wirst du kleiner oder größer. Ja, und hier hilft mir Abraham, weil er schon manche Bodenwelle abkriegte und manchmal auch den Kompromiss wählte, aber er ließ sich dann doch immer wieder auf das Vertrauen Gott gegenüber ein. Und das machte ihn zu diesem bemerkenswerten Menschen. Die Art und Weise, wie er sich auf Gott immer wieder neu ausrichtete und gesagt hat, ich glaube dir mehr, das machte ihn zu diesem bemerkenswerten Menschen. Und der können wir auch werden. Jetzt komme ich mal zu meinem zweiten Punkt. Es gibt aber nur noch diesen zweiten Punkt. Also Abraham, und ich glaube, das ist deutlich geworden, sein Leben macht deutlich, dass wir Gott manchmal weniger verstehen, als uns recht sein könnte. Und es ist dann schwer, Gott zu glauben oder auch ihm zu folgen. Aber gerade an diesen Stellen kommt uns Gott auch entgegen. Der sagt nicht, ich möchte jetzt mal ein bisschen Vertrauen sehen, ja, sondern er weiß, dass dieses Leben eine Herausforderung ist. Er weiß, dass dieses Leben kein Ideal ist, sondern gelebte Wirklichkeit. Und er sagt, weil ich das weiß, komme ich dir entgegen und unterstütze dich. Ich lese mal diesen Vers aus 2. Chronik. Der Herr behält die ganze Welt im Auge, damit er die stärken kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Und hier müsste man fairerweise übersetzen, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen möchten. Ja, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung gesagt, Gott, wow, komm, da machen wir mehr draus. Also er lässt sich darin nicht allein und darum sagt er auch dir, komm, sei ganz. Er weiß ja, dass er uns manchmal etwas abverlangt, was es uns nicht leicht macht, ungeteilt auf Gott hinzuleben. Und für Abraham stand die Grundlage seines Glaubens und seiner Gottesbeziehung auf dem Spiel. Er hat irgendwann nicht mehr gesehen, dass Gott irgendwas tut. Ja? Er wusste nicht, ob Gott noch irgendein Interesse hat mit ihm. Und wenn wir Gott nicht mehr, wenn wir Gott nicht mehr sehen, was er tut, dann schließen wir daraus, dass er nichts tut. Das stimmt aber nicht. Und ich glaube, dass Gott diesem Menschen Abraham sagte: Abraham, komm, richte dich ganz auf mich aus und sei ganz, denn ich bin ganz mit dir. Ich habe dir einiges zugemutet, das weiß ich, aber es war nicht nur Zumutung, es war auch Zutrauen. Ich habe gesehen, was in dir schlummert. Dieses Gold deines Vertrauens, ich wollte es hervorholen. Ich habe dir echt eine erwachsene Antwort abverlangt. Und du hast diese erwachsene Antwort gegeben. Und so habe ich dich zum Vater des Glaubens für viele gemacht. Und viele werden sich auf die Art deines Glaubens, auf diese Bereitschaft, weiter zu vertrauen, einlassen, weil du diesen Weg ihnen vorausgegangen bist. Ich tue ein großes Werk in dir, Abraham. Sei ganz. Und hier spricht ja auch die Bibel von den Söhnen und Töchtern Abrahams. Und da kannst du mit gemeint sein. Oder wenn du dich mit deinem Leben Gott geöffnet hast, dann bist du damit gemeint. Ja, dann bist du eine Tochter, ein Sohn Abrahams. Und es kann ja sein, dass Gott dir selbst gerade eine erwachsene Antwort abverlangt. Und du fragst dich vielleicht, ja Gott, kannst du mich mal unterstützen? Führst du mich mal irgendwie zu neuen Ermutigungen hin? Also wie Gott dich führt, das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube es fest, dass er es tut. Weil, so wie bei Abraham und Sarah, auch sein Ziel mit deinem Leben das gleiche bleibt. Er will dich mehren. Er will dein Leben mehren. Ja? Da soll etwas zum Vorschein kommen. Gott zur Freude, dir zur Freude, zu seiner Ehre. Und ich möchte das einfach so jetzt auch nochmal zum Ende dieser Predigt sagen. Vielleicht ist das gerade in deinem Leben Thema, vielleicht wird es aber eins. Und du kannst dich dafür entscheiden. Vielleicht nicht mit Hip, Hip, Hurra, vielleicht ganz leise, aber du kannst dich dafür entscheiden, auf Gott zu warten, weiter auf ihn zu warten, ihm zu vertrauen und selbst dieses Vertrauen schon als ein Glück zu betrachten. Du kannst dich dafür entscheiden, ihm gehorsam zu bleiben und nicht in die Kompromisse zu gehen. Nicht in die Kompromisse zu gehen. An ihm festzuhalten und es sein zu lassen, dich zu fragen, wie es sich denn anfühlt, auszusteigen. Also, das soll dir mal ans Herz gelegt sein. Geh deinen Lebensweg einfach weiter. Bleib so gut du kannst im Vertrauen. Ne, dieser eine Satz, geh deinen Weg vor ihm und sei ganz. Denn auch Gott ist für dich ganz da. Sei ganz sein, er ist ganz dein. Amen.